Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fitnessstudio-Inhaber-Podcast. Mal wieder eine neue Folge mit Gast. Und heute habe ich den lieben Christian Kroth hier am Start von der Physio-Family und Fitness-Family aus Koblenz. Dürfte mittlerweile auch nicht wenigen ein Begriff sein. Du bist ja Social-Media-mäßig und Podcast-mäßig ein bisschen aktiv so in letzter Zeit.
Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung, lieber Christian. Ja, tatsächlich hat sich Social Media Marketing und Marketing im Allgemeinen in den letzten 1,5 bis 2 Jahren zu einer großen Leidenschaft bei mir entwickelt. Und ich freue mich immer, wenn ich Partner finde, mit denen ich darüber diskutieren kann oder reden kann, weil ich finde, dass das gerade in der, also der Physio, aber auch leider immer noch in der Fitnessbranche ein sehr, sehr großes Manko ist, wo man mit ein bisschen Aufklärungsarbeit vielleicht dem einen oder anderen auf die Sprünge helfen könnte.
Definitiv. Und das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts, einfach immer mal wieder einen Denkanstoß zu geben, immer mal wieder Tipps zu geben, vielleicht auch die eigene Denkweise ja von außen mal anzuschubsen, mal ein bisschen zu hinterfragen und dann eben zu gucken, in welche Richtung kann das Ganze eben noch gehen, als dieser doch sehr präsente und immer weiter, immer noch verbreiteter Leitspruch in dieser Branche. Machen wir seit 20 Jahren so.
Schlimmste, ja. In der Physiotherapie ist es aber, kann ich dir sagen, ganz genauso. Da haben wir früher nicht gemacht, brauchen wir nicht. Homepage brauchen wir nicht, Google-Bewertungen brauchen wir nicht. Und so, das ist alles leider, leider noch sehr, sehr verbreitet in der älteren Generation, sage ich mal.
Ja, wir haben uns heute ein schönes Thema ausgesucht, was mir persönlich auch super gut gefällt, was ich auch total feier. Und zwar ist das das Thema Positionierung, ein Begriff, der ja immer mal wieder hochkommt, der immer mal wieder genannt wird. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, für die, die dich tatsächlich noch nicht kennen, mal so die ganz kurze Vorstellungsrunde. Wer bist du? Was machst du? Wie sieht oder sah dein Werdegang bis dato aus?
Ja, also mein Name ist Christian Kroth, ich bin 41 Jahre alt, verheiratet, Vater von 3 Kindern und mittlerweile seit 2 Jahren auch Hundebesitzer, ganz glücklicher Hundebesitzer. Habe seit 2009 ein ganz klassisches inhabergeführtes Studio, ein bisschen mehr als 1000 Quadratmeter, eine kleine Sauna, einen Kursraum, eine Theke, einen Eiweißverkauf, eine 500 Quadratmeter Trainingsfläche mit allen Spielzeugen, die man sich so vorstellen kann. Und das lief auch lange Zeit sehr, sehr gut. Dann 2019 haben wir beschlossen, unsere zweite Kursfläche, die bis dahin ein reiner Indoor-Cycling- und Functional-Bereich war, zu entkernen und neu aufzubauen. Und zwar mit einer Praxis für Physiotherapie, die bis dahin eigentlich als reine Privatpraxis ausgelegt sein sollte. Das heißt, wir wollten einen Raum selber bewirtschaften und 4 komplett ausgestattete Räume untervermieten an Heilpraktiker, Osteopathen, wer auch immer das gerne hätte nutzen wollen. Und ja, das lief dann kurz an und dann kam Corona.
Okay.
Mit Corona haben wir dann quasi direkt auch wieder das ganze Ding geschlossen. Es kamen dann zwischen den Lockdowns mal so ein, zwei Mieter, klassische Aromaölmassage, Kollege mit Liebschau und Pracht. Und ja, aber es kam nicht so richtig in Schwung. Parallel dazu bröckelte das Studio immer weiter auseinander. Wir hatten so roundabout 1000 Mitglieder, die hatten wir auch die Jahre davor so. Es hat sich ganz schön eingespielt bis dahin und war eigentlich so ein Stand, mit dem ich gut hätte weiterleben können. Und da man, brauche ich jetzt den Inhaber nicht erzählen, es wird bei den meisten ähnlich gewesen sein: 100 weg, 200 weg, 300 weg. Und meine Existenzängste wurden immer größer. Und dann habe ich irgendwann zu meiner Frau morgens im Januar 2021 gesagt: Pass auf, wir Scheiß auf diese Privatpraxis, wir machen jetzt eine Kassenzulassung, wir stellen hier Physiotherapeuten ein und wir machen das ganze Ding einfach groß. Und dann war sie erst ein bisschen skeptisch, weil sie eigentlich genau das nicht wollte, weil uns viele davor gewarnt haben vor diesem Schritt und der Arbeitsmarkt sei so schwierig zu beackern, Fachkräftemangel und Ärger mit Personal und so weiter. Und ja, gab erstmal keine Alternative. Wir haben das dann gemacht, haben eine Kassenzulassung bekommen am 1. April 2021, haben dann mit der ersten Therapeutin plus meiner Frau, die auch Therapeutin ist, by the way, gestartet. Und ja, dann hat das ganze Ding relativ schnell relativ viel Fahrt aufgenommen und wir stehen jetzt heute hier mit insgesamt 12 Therapeuten, 3 Anmeldekräften. Das Studio läuft wieder annehmbar okay. Wir sind aber immer noch mitten im Wandel. Jetzt drehen das ganze Ding im Prinzip um zu einem, ich sag jetzt mal, läppisch gesagt, Gesundheitsstudio. Haben jetzt nach über 10 Jahren des Milzkurse komplett gekündigt. Die werden wir jetzt nächsten Monat rausnehmen. Haben jetzt aktuell 30 Einheiten Reha-Sport, 4 Einheiten Funktionstraining für die Rheuma-Liga hier vor Ort, 2 Präventionskurse und werden in die Richtung noch viel, viel weitergehen und wollen auch dieses Jahr noch 2 Therapeuten einstellen, sodass das Fitnessstudio Kerngeschäft, aus dem ich eigentlich komme, und ich kann auch nicht viel anderes außer Marketing noch relativ gut, wollen das Ding halt in die Richtung maximal weiterentwickeln einfach. Und da sind wir jetzt, würde ich mal genau in der Mitte, in der Hälfte dessen, was möglich ist, würde ich mal behaupten. Und ja, habe da große Freude dran, auch über das Thema, über das wir heute sprechen wollen, daran zu arbeiten im Moment.
Okay, spannend. Also ist quasi dieser Wandel, den du ja vollzogen oder besser gesagt erstmal angeschoben hast, jetzt, sagen wir mal, ein bisschen über 2 Jahre erst her.
Ziemlich genau. Also wir hatten
Wenn
Reha-Sport haben wir schon, ja.
man das jetzt mal so, also wenn du sagst, so Anfang 21 kam so diese Neuausrichtung, der neue Gedanke. Und das Ganze so in 2 Jahren dann mal eben ja auf die Beine zu stellen, ist schon, da kann man schon mal den Hut vorziehen. Wir haben jetzt beide keinen auf, aber wenn ich einen hätte, würde ich ihn ziehen. Geile Nummer.
Ja, vielen
Ja.
Dank dafür. Das ist was uns tatsächlich selber gar nicht so aufgefallen ist. Na, jetzt so, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und sich das Ganze mal ein bisschen aus der Entfernung betrachtet und auch in Gesprächen mit anderen Praxis- oder Studienhaber oder Leuten vom Fach wie dir das Ganze mal kurz reflektiert, fällt einem auf, okay, da war eine ganz schöne Geschwindigkeit drin. Man ist halt dann so drin in seinem Workflow, wie man heute schön sagt. Und das läuft alles so vor sich hin, aber die Geschwindigkeit war natürlich schon enorm. Wir haben im Prinzip alle 6 Wochen jemand eingestellt und waren eigentlich mehr mit dem Steuerberater dran, Probeabrechnungen und Arbeitsverträge zu machen, als ins Tagesgeschäft irgendwie reinzukommen. Aber jetzt haben wir gerade mal so einen kleinen Step dazwischen, wo wir sagen, okay, wir drehen jetzt mal so im Feintuning-Bereich. Wir haben jetzt die Software gewechselt, der Physiotherapie. Wir versuchen verschiedene Sachen zu optimieren. Und wollen aber tatsächlich dann im Spätsommer wieder reingehen. Wir haben jetzt noch eine im Vorlauf, die fängt im November an und würden aber gerne dieses Jahr, wie gesagt, noch mindestens vielleicht sogar noch eine zweite Therapeutin einstellen.
Schon, ja, man muss sich Ziele setzen, würde ich sagen. Das ist schon nicht schlecht. Funktionierung. Bevor wir jetzt den Begriff mal auseinandernehmen, was mich jetzt gerade in dieser Zeitspanne mal so interessiert, war das, wo du gesagt hast, okay, wir machen jetzt eine Kassenzulassung, wir stellen das Ganze jetzt neu auf. Hast du das selber für dich schon so als dieses Thema Positionierung gesehen? Hattest du vorher schon Berührung damit oder kam das eher so auf dem Weg? Oder hast du jetzt, ich sag mal jetzt mal so ganz klassisch formuliert, war das dieser Initialgedanke, wir brauchen jetzt eine Positionierung und Kassenzulassung ist jetzt ein Teil davon?
Jein. Also ich habe schon vor, also da wollte ich ja eben schon mal einsteigen. Ich habe schon lange vor Corona haben wir schon den Reha-Sport bei uns etabliert, aber damals habe ich den relativ stiefmütterlich behandelt. Der wurde uns von der Trainerin so angetragen, macht nochmal Reha-Sport und dann lief das so vor sich hin. Dann hatten wir 5 Kurse, hatten wir 10 Kurse, 12 Kurse und so. Und mit dieser ganzen Geschichte, die dann angestoßen wurde, hatte ich dann bisschen davor jetzt in der Zeitspanne so die Idee, dass ich gesagt habe, ich würde mich eigentlich gerne weg von diesem eben angesprochenen klassischen inhabergeführten Studio bewegen. Aber mir war noch nicht völlig die Richtung klar, weil Koblenz ist nicht die größte Stadt, aber auch nicht die kleinste. Und hier schlugen so dann nach und nach die Discounter-Studios auf. Und ich habe irgendwann für mich beschlossen, so, ich will mich nicht mehr mit denen messen müssen, weil das ist ein Kampf, den kannst du nicht gewinnen,
Richtig.
wenn du so bleibst, wie du warst halt, ne? Das war mir schon lange vor Corona klar, aber mir war noch nicht so ganz der Weg dahin. Und dann kamen im Prinzip mit dem ersten Lockdown kamen so die ersten Gedanken, okay, was könnte man machen? Auch Thema, hier, wie heißt es, pandemiesicher, ne? Oder dass man, gibt es auch ein Wort dafür, mir fällt es gerade nicht ein.
Krisensicher.
Ja, krisensicher, das habe ich, ja, so in der Art halt, ne, dass ich gesagt habe, okay, wir haben auch zum Beispiel den Reha-Sport, den kompletten Lockdown im Rahmen des Möglichen weiter durchgezogen. Und kam mir so eine Idee nach der anderen, dass ich gesagt habe, wir müssen das ganze Ding irgendwie ein bisschen beschleunigen. Und im Prinzip mit dieser Kassenzulassung habe ich gesagt, okay, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Wir wollen im Prinzip vor Ort hier die größte Physiotherapie, der größte Reha-Sportanbieter werden und klassisches Pumper-Fitnesstraining im Prinzip maximal reduzieren, sodass ich mir gar keine Gedanken mehr machen muss, wenn jetzt der 20-Jährige, der vorher bei mir hier trainiert hat, wenn der sagt, pass auf, ich gehe jetzt hier zum Fit XYZ, dann sage ich, okay, schade, ne, aber du warst vielleicht eh nicht mehr die Zielgruppe, die sich hier langfristig wohlgefühlt hätte, ne? Also man muss ein paar Opfer bringen. Genauso wird es jetzt auch sein, wenn wir nach über 10 Jahren Les Mills Kurse hier rausnehmen. Wir waren lange Zeit Premium-Studio, wir hatten alle Programme, die es gibt. Aber man muss leider sagen, dass ich im Zuge der letzten Jahre, und da sind wir uns tatsächlich nicht ganz sicher, sind wir das jetzt selber schuld oder ne, ist unsere Außendarstellung in eine andere Richtung gewandert? Haben wir die Leute nicht mehr angezogen? Die Trainer sind es definitiv nicht schuld, die haben immer alles gegeben, aber Fakt ist, wir haben es jetzt mal ganz sachlich betriebswirtschaftlich beleuchtet. Relativ hohe Lizenzgebühr, GEMA-Kosten, Kurstrainergebühren, die Kurstrainer haben auch alle auch immer dieses Abo. Wenn ich das mal unterm Strich zusammenzähle und das gegenrechne mit den Leuten, die im Moment diese Kurse besuchen, ist das ein Nullsummenspiel. Und wir sind alle in die Selbstständigkeit gegangen, um Geld zu verdienen, nicht um Geld zu wechseln oder Wohltätigkeiten zu erfüllen. Dann muss man was anderes machen halt. Ne? Deswegen haben wir jetzt ganz klar gesagt, okay, rein rational betrachtet, das bringt uns hier nichts mehr ein an der Stelle. Wenn wir in der Position halt einen Präventionskurs oder einen Reha-Sportkurs etablieren, verdienen wir damit auch wieder Geld. Und deswegen, das steht uns jetzt tatsächlich die nächsten Tage noch bevor, dass wir die Mitglieder halt anrufen, denen an dem Punkt auch ein Sonderkündigungsrecht einräumen, weil wir haben ein paar Leute, die nur wegen der Kurse kamen, aber ich kann denen ja im Prinzip keine Alternative anbieten, also muss ich sie gehen lassen. Und das meinte ich eben, dass man für sich halt seine Zielgruppe definieren muss und da muss man sich vielleicht auch von ein paar Leuten zwangsläufig trennen, weil das halt nicht mehr zu dem Punkt der Positionierung passt, den wir anstreben halt.
Da sprichst du ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Du hast das für dich jetzt so entschieden, aber wie siehst du das, wenn du das mitkriegst von anderen? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, gerade im Zuge dieses Prozesses der Positionierung, die Angst, wirklich Leute gehen zu lassen oder erst gar nicht zu bekommen. Glaubst du, dass das, also ich persönlich sehe das als für viele vielleicht als wahnsinnigen Hinderungsgrund an. Wie geht man damit um? Wenn du ja, du trittst ja an, wie du selber gesagt hast, du willst Geld verdienen. So. Und viele inhabergeführte Studios agieren ja, sagen wir mal so, das vielleicht klingt Bauchladen jetzt ein bisschen zu krass, aber sie wollen halt alles machen. Ja, wir machen Abnehmen, wir machen Rücken, wir machen von, jetzt kann man sich schon mit 15 anmelden, wir nehmen auch die 89-jährige Oma Else noch. Hauptsache, bitte, bitte kommt Mitglieder rein. So, und im Zuge dieser Positionierung ist es ja schon eine Selektion. Und dass das von Vorteil sein kann, das ist ja nun unbestritten, da werden wir später auch noch drauf kommen. Aber kann es sein, dass diese Angst genau vor diesen Prozessen manche da ja nicht handeln lässt?
Also grundsätzlich verändert sich ja eigentlich niemand gern. Ne? Wir waren ja, sag mal jetzt, wir Inhaber von Fitnessstudios waren über 15, 20 Jahre, also sag jetzt mal, ich habe die guten Jahre wirklich noch mitgemacht, 2011 bis 2015, 2016, ne, mach mal ein bisschen Real Talk, haben wir uns alle einen goldenen Arsch verdient. Ne? Also derzeit habe ich wirklich, ich wusste nicht, wohin mit der Kohle, ne? Jetzt mal blöd gesagt halt, ne? Könnte ich auch nochmal zurückdrehen, hätte ich klügere Sachen vielleicht zwischendurch, weil keiner davon ausgehen konnte, dass die Sache irgendwann mal so jäh endet. Ne? Aber Fakt ist, wenn man an dem Markt überleben will, muss man sich über kurz oder lang entscheiden, wer man sein möchte. Und ich sage jetzt mal wir, meine Frau und ich, wir arbeiten sehr viel mit dem Gesetz der Anziehung. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das, was man nach außen ausstrahlt, auch anzieht und wieder zurückbekommt. Und genauso sehe ich das auch mit der Positionierung oder so, genauso sehe ich auch den Fachkräftemangel. Wenn ich nicht vorher für mich definiere, wer ist denn eigentlich der Mitarbeiter, den ich gerne für mich hätte, dann weiß ich auch nicht, wo und wie ich den ansprechen muss. Also erreiche ich noch nicht. Und so ähnlich sehe ich das auch mit den Mitgliedern. Natürlich, im Zuge einer solchen Entwicklung, kann man nicht jeden mitnehmen. Man wird auch Bestandskunden verlieren. Das ist mir ganz klar. Man muss aber auch bereit sein, sich vielleicht in dem Zuge freiwillig von Stammkunden zu trennen, wenn man weiß, dass man am anderen Ende über diese neue Positionierung vielleicht Menschen anspricht, die dankbarer sind oder die vielleicht auch bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen. Für uns ist auch ganz klar der Weg, dass wir höherpreisig werden müssen. Ne? Wir schwimmen jetzt genauso in diesem 50-Euro-Sumpf. Ne? Nach oben wird es schwierig, ohne eine Veränderung des Produktes. Nach unten kann man es nicht machen, weil es dann betriebswirtschaftlich nicht mehr funktioniert. Aber für uns ist
Richtig.
ganz klar, dass wir uns von den Leuten, die wir jetzt haben, mittelfristig noch von vielen, vielen werden trennen müssen, wenn wir uns preislich weiter nach oben bewegen. Also das muss einem schon klar sein. Aber wie gesagt, das ist ähnlich wie das Problem der Außendarstellung oder des Marketing, dass man sagt, ja, braucht man nicht, brauchte man früher nicht. Früher brauchte man sich auch als Studioinhaber nicht zu bewegen. Ne? Man hat sich zwei nette Kursmäuschen dahingesetzt, man hat sich ein paar Geräte gekauft alle paar Jahre und dann lief der Hase von alleine. Ne? So war das ja lange, lange Zeit. Ne? Aber wichtig, in meinen Augen, der wichtigste Punkt jetzt als Inhaber ist jetzt zu erkennen, in meinen Augen, ich dachte mal, ich denke, die nächsten ein, zwei Jahre werden da Entscheidungen bringen. Wenn ich höre, dass das Basic Fit nach Deutschland kommt, die wollen 600 Standorte aufmachen, da muss jedem klar sein, auch wenn ich vielleicht noch so ländlich irgendwo in der Region, wo vielleicht jetzt noch gar nichts drumherum ist, da wird jemand kommen, da wird ein Studio kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ne? Oder Fit Plus. Finde ich persönlich nicht besonders ansprechend, aber der Fakt ist auch, die gehen in jede Schlecker-Filiale und in jede alte Bäckerei und alles, was jetzt zumacht, 150, 200 Quadratmeter, gehen die rein und dann hast du so ein Ding neben dir und dann musst du erstmal rechtfertigen, ja, wieso kostet es denn da 20 Euro, wieso haben die bis 23 Uhr geöffnet, wieso haben die neuere Geräte, ne? Und das sind alles Sachen, die man in meinen Augen verhindern kann, wenn man sich ganz klar für eine Nische irgendwie entscheidet, welche auch immer das sein mag, und diese Nische auch maximal auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen nach außen posaunt.
Absolut richtig, zumal jetzt, wo du sagst, klar, das mit Basic Fit sollte mittlerweile auch jeder mitbekommen haben. Und selbst wenn ich im Moment noch den Vorteil einer, ich sag mal, vielleicht etwas ländlicheren Ansässigkeit genieße, dann ist es einmal Fit Plus, aber da kommen ja auch schon die nächsten Alternativen. Ich habe es jetzt von Frank Böhme gehört, Just Fit geht in die Richtung personallos, dann Fitomat fährt das gleiche Prinzip, also auch klein, personallos und so weiter. Da wird also auch noch mehr kommen. Und das ist der Zeitpunkt, wo man sich tatsächlich wirklich fragen muss, mache ich immer noch weiter alles für jeden oder gehe ich da wirklich den Weg und setze mich mit dem Thema Positionierung auseinander? Aber was heißt das für dich jetzt konkret? Was bedeutet für dich konkret Positionierung?
Im objektiven Dritten, auf welchem Kanal auch immer klar zu machen, wer ich bin und für was ich stehe. Was ist mein Kerngeschäft? Was ist meine Spezialität? Auf welche Nische habe ich mich festgelegt? In unserem konkreten Fall ist das, jetzt mal ganz pauschal gesagt, die Eintrittskarte ist ein Rezept bei uns. Ob das ein Reha-Sport-Rezept ist, ob das ein Physio-Rezept ist. Wir wollen am Ende die Physiotherapie sein mit der Hochspezialisierung auf Krafttraining, auf bewegte Therapie, auf Krankengymnastik am Gerät, auf Gruppentraining und im Prinzip uns völlig zurückziehen aus dem Telefonbuch Buchstabe F Fitnessstudio. Das ist so jetzt das langfristige Ziel grob zusammengefasst. Natürlich, wenn einer reinkommt und sagt, hey, ich habe gehört, ihr habt hier tolle Geräte, tolles Training, tolle Atmosphäre, kostet 70 Euro im Monat, ich will mich einfach so anmelden. Klar, melde dich gerne an, ne, wenn das passt. Natürlich schicke ich den nicht weg, aber ich denke, dass allein durch diese Positionierung und nachher das Preisgefüge und auch die Atmosphäre, die sich ja auch, muss man jetzt auch ganz klar sagen, völlig verändert hat in den letzten 2, 3 Jahren. Ne, ich bin manchmal selber erschrocken, wenn ich überlege, wie das 2015, 2016, da kamst du abends rein, da hat die Musik gebollert, da waren 20, 30, 40 Jungs, da sind die Eisen geflogen, da wurde geächtzt und gestöhnt und getan und gemacht, ne? Das hat sich ja völlig verändert, ne? Ich sag manchmal morgens, wenn ich aufmache und dann kommen so die ersten an, aus Quatsch dann zu meinen Jungs und Mädels, so, wir drehen heute eine neue Folge The Walking Dead halt, ne? Das ist ja, ne? Soll ich jetzt nicht blöd anhören, aber ältere Menschen, kranke Menschen, kaputte Menschen, Menschen mit einem Leiden, das ist halt unsere neue Zielgruppe, ne? Und wenn du das nach außen kommunizierst und diese Gruppe auch ansprichst, dann werden die das auch irgendwann hören, ne? Und das funktioniert für uns im Moment wirklich sehr, sehr gut. Wir knallen da einen Reha-Sportkurs nach dem anderen voll. In der Physiotherapie ist es sowieso eigentlich nahezu ein Selbstläufer. Wenn du einen Therapeut hast und der ist bei dir festangestellt, dauert es 3, 4, 5 Wochen, ist der ausgebucht halt, ne? Und dann ist das eigentlich ein sehr leicht zu skalierendes Spiel. Stellst den nächsten ein, buchst den voll, stellst den nächsten ein, buchst den voll halt, ne? Die Kunst ist es dann halt nur innerhalb der Therapie für den Therapeuten den Anker so zu werfen, dass der oder diejenige Person, die in der Therapie ist, frühestmöglich schon mit der aktiven Therapie in Berührung kommt, sag jetzt mal, Allheilsbringer, Krafttraining oder Gerätetraining für sich erkennt und merkt, okay, das ist die Lösung für die Probleme, die mich ursprünglich mal hierhin geführt haben. Und wenn man das lange genug macht, hast du halt irgendwann eine Klientel, die über ein Bedürfnis kamen, nämlich körperliche Gesundheit, ihren Alltag wieder stemmen zu können, ihre Enkel wieder hochzuheben, nach der Geburt wieder fit zu sein und nicht mehr die jungen Wilden, sage ich mal, ne, oft werden sie als McFit-Gänger, wobei ich das noch nicht mal verurteilen möchte. Ich sage auch manchmal, also wenn ich mit der Branche nichts zu tun hätte, ne, ich sehe ja auch, du bist ja auch in einem Discount-Studio, da spricht ja absolut nichts dagegen. Öffnungszeit, Preis, Angebot ist super halt, ne? Aber wir reden jetzt mal aus umgekehrter Perspektive. Für den Inhaber ist es eine Katastrophe, ne? Für den Inhaber des klassischen Studios, ne?
Natürlich.
Wenn er sich nicht jetzt überlegt, wie er an dem Markt bestehen möchte, ne? Und man muss halt ganz klar sagen, mit diesem, wie du es so schön gesagt hast, Bauchladenprinzip, wird er das definitiv nicht tun.
Gebe ich dir 100% recht. Ja, für mich ist das, wenn man so lange in der Branche ist und sich selber mit dem Training beschäftigt, für mich ist es halt einfach auch nur, ich brauch das Equipment, ich brauche die Ausstattung, mir muss keiner mehr einen Trainingsplan schreiben, mir muss keiner was über das Training erzählen. Ich bin sozusagen einfacher User, aber wer ist das heutzutage? Das sind ja eben genau die Leute, die du ansprichst. So, ich habe hier dies und das Problem, aber du hast was ganz Interessantes gesagt. Und zwar hast du letztendlich das eigentliche emotionale Ziel benannt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, über den sich auch viele sehr gerne auch mal Gedanken machen würden. Du hast gesagt, du möchtest mit die Kinder wieder hochheben oder mit den Enkeln spielen. Jetzt lese ich in ganz, ganz vielen Ads oder auf ganz, ganz vielen Webseiten von Fitnessstudios dieses plakative: Wir helfen dir beim Abnehmen, wir helfen dir, Rückenschmerzen loszuwerden, wir machen deine Nackenverspannungen weg, dann machen wir noch das 6 Wochen Beachbody-Programm, was immer wieder von vorne bis hinten bespielt wird, aber mal auf die Idee zu kommen, zu sagen, okay, was steckt denn dahinter? Was kann ich denn wieder machen, wenn ich das dann erreicht habe? Und das ist ja genau das, was du gesagt hast.
Das ist tatsächlich bei uns auch, ja.
Fehlt
Entschuldigung.
da so ein bisschen die Weitsicht? Wie bist du da drauf gekommen? Hat dir das einer beigebracht? Hast du das von selber irgendwie entdeckt? Ich meine, du könntest ja auch sagen, hey, Fitness Family Koblenz, wir helfen dir beim Abnehmen. Ihr geht ja hin und sagt, pass auf, zieh dir danach wieder geile Klamotten an, fühl dich sexy, hab mehr Selbstbewusstsein, lern vielleicht die Liebe deines Lebens kennen oder wie auch immer. Du kommunizierst ja wirklich immer das Ziel hinter dem Ziel hinter dem Ziel. Und das ist ja diese wahre Emotionalität, warum man letztendlich auch kauft, was
Also
man tut.
tatsächlich ist dieses emotionale Ziel, das machen wir schon länger. Also im Reha-Sport ist das eigentlich für uns der Schlüsselmoment, dass ich nenne ihn jetzt mal Verkäufer, ne, sich anhört, was ist denn tatsächlich das Leiden desjenigen und an dem Punkt halt auch ansetzt und sagt, pass auf, wir können dieses Leiden in den Griff kriegen, wenn du regelmäßig in Reha-Sport gehst, wenn du vielleicht ein Reha-Sport Plus Abo machst. Und genauso haben wir das übertragen in die Physiotherapie, dass wir bei der Befundung und bei dem ersten Termin auch ein emotionales Ziel mit dem Patienten definieren. So, hey, du bist jetzt hier, weil du Rückenschmerzen hast, aber was, die Rückenschmerzen kriegen wir in den Griff, ist kein Problem. Was ist denn für dich das höher liegende Ziel? Was willst du denn machen, wenn du keine Rückenschmerzen mehr hast? Willst du einfach schmerzfrei leben? Ist auch ein Ziel natürlich. Aber was hindert dich denn jetzt im Moment vielleicht daran, regelmäßig Sport zu machen oder mit deinen Kindern zu spielen oder, ne? Also würde das schon mal definieren, um die Frage zu beantworten. Tatsächlich habe ich den Lockdown sehr massiv genutzt, um mich genau mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Also mit allem, was eigentlich im Alltag, und da sind wir jetzt schon genau wieder drin, ich versuche trotzdem noch so den einen oder anderen Lernmoment zu schaffen, aber wir haben zum Beispiel auch wahnsinnig viel mit der Generation Z, mit dem New Work-Gedanken auseinandergesetzt. Alles so Sachen, die man immer so hört irgendwie, ne, im Internetzeitalter, da liest man was, aber man weiß ehrlich gesagt nicht genau, was es ist. Und genauso war es auch für uns im Marketing, ne, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt wirklich aus allen Rohren Feuer, wir machen das, das und das und wir spielen folgende Kanäle und machen einen eigenen Podcast und gehen massiv aufs Employer Branding, auch so ein Begriff, den man unheimlich oft liest. Ne? Die wenigsten werden sich mal die Definition dazu durchgelesen haben. Und so war das für uns auch mit dieser Zielsetzung, dass wir gesagt haben, hey, dieses klassische, wir suchen 20 frustrierte Hausfrauen, die nächstes Jahr wieder in die Jeans reinpassen wollen oder diese typischen Mac-Consult-Wischi-Waschi-Scheiß Hausparolen dann, ich kann das auch nicht mehr hören. Ne? Das ist genauso nervig wie die Coaches, die dich wahrscheinlich auch per E-Mail anschreiben und sagen, haben Sie noch Kapazitäten? Wir helfen Ihnen jetzt sichtbar Kunden zu skalieren. Leck mich am Arsch, du 18-jähriger Trottel, du machst gar nichts, ne? Du hast gar keine Ahnung von dem, was ich mache. Ne? Und Entschuldigung, kurze Eskalation.
Nee, das ist, ich kenne das ja, das,
das nervt einfach, ne? Das ist einfach ausgelutschte Sülze, damit lockst du halt keinen mehr und das läuft ja schon seit 20 Jahren. Vielleicht wirst du damit irgendwo auf dem Land noch zwei Hausfrauen kriegen, die da noch einen Slim Belly-Gurt anziehen oder irgendwas. Aber langfristig oder mittelfristig schon wird das nicht mehr funktionieren einfach. Dafür sind die Leute zu aufgeklärt.
Absolut, also zu dieser Coaching-Geschichte natürlich. 10 E-Mails pro Tag, wir skalieren dein Business auf sechsstellige Monatsbeträge innerhalb von 3 Minuten.
Mindestens,
Ne?
mindestens.
Also ganz klar. Nee, aber das finde ich unheimlich wichtig, dass man sich vielleicht also genauso mit dieser Thematik auch befasst. Was wollen die Leute eigentlich wirklich? Und da auch nochmal so die Verbindung, wie weit siehst du das Ganze eher rational oder wie siehst du dabei den Spaßfaktor?
Ja, ist schwierig halt, ne? Das liegt ja letztendlich an jedem selber. Ich kann nur versuchen ich glaube, sprechen wir wahrscheinlich, wie die Indianer sagen würden, mit einer Zunge. Ich liebe Training über alles, ne? Du könntest mich, wenn du mir jetzt sagst, lass uns morgen früh um 4 Uhr trainieren, weil sonst haben wir keine Zeit dafür, dann würden wir zwei das wahrscheinlich machen halt, ne? Also ich trainiere im Moment auch selber um 5 Uhr morgens mit zwei Kollegen, weil wir es anders nicht hinkriegen, einfach, aber ich brauche das auch halt, ne? Jemandem das aber zu erklären, der die Notwendigkeit des Krafttrainings für sein gesundheitliches Wohlbefinden noch nicht ganz verstanden hat, ist schwierig. Aber wir so versuchen einfach mit der Euphorie, die wir selber dafür verspüren, den Leuten die Freude an der Bewegung beizubringen. Und ich denke, wenn man in der Branche arbeitet, bringt man das per se mit. Also ich habe bisher wenig bis keine Trainer kennengelernt, die nicht selber gern trainieren, soll es geben. Und in der Physiotherapie ist bei uns genauso. Also alle Therapeuten trainieren vor, während oder nach ihrer Arbeit bei uns im Studio. Die Leute sehen das auch. Die verspüren auch alle positive Gefühle dabei und sehen das auch als eine gesundheitliche Notwendigkeit. Und ich glaube, dann macht es das Ganze in einem potenziellen Verkauf natürlich viel, viel einfacher, wenn man das weitergeben kann. Den Rest bringt halt die Trainingsatmosphäre und die Mischung der Leute nachher zusammen in meinen Augen halt, ne? Wenn man sich wohlfühlt einfach in dem Studio, wenn man sich gut aufgehoben fühlt, wenn neben einem Menschen trainieren, die müssen einem nicht sympathisch sein, aber dürfen einem schon mal nicht unsympathisch sein, glaube ich, solange man nur neutral nebeneinander her trainiert. Aber das ist eigentlich das, was noch zu Vor-Corona-Zeiten uns eigentlich immer ausgemacht hat, diese ich nenne es jetzt mal so, wie die Leute es betiteln, familiäre Atmosphäre wird das meistens genannt in unserer Art Studios. Und das versuchen wir auch trotz des Wandels, den wir gerade vollziehen, in irgendeiner Art und Weise beizubehalten. Steht und fällt in meinen Augen auch mit der Art und mit der Anwesenheit des Inhabers. Die transportiert sich, oder des Studioleiters transportiert
Ja.
sich notwendigerweise auch auf das Team halt. Und da versuchen wir halt wirklich viel, viel zu machen. Da wären wir bei dem Thema Generation Z halt auch, ne? Also wir machen unheimlich viele Team-Events und Team-Building-Maßnahmen und versuchen also ständig irgendwas zu machen außerhalb des normalen Betriebes, was den Mitarbeitern Spaß bringt. Und wenn die Mitarbeiter glücklich sind und Spaß haben, kannst du davon ausgehen, die werden den Spaß, den sie auf der Arbeit haben, auch innerhalb ihrer persönlichen Arbeit weiter transportieren an den Endkunden.
Definitiv, absolut. Es ist ein People-Business. Menschen kaufen von Menschen und wenn du schon Leute vor dir sitzen hast, die eigentlich keinen Bock haben oder die Fitness nicht ausstrahlen. Ich kann mich an einen Schlüsselmoment erinnern, der liegt schon verdammt lange zurück. Da habe ich mich selber noch als Trainer beworben bei dem Michael Meder, jetziger oder späterer Gründer, Inhaber von Easy Fitness. Der hatte damals einen Club in Peine. Und der hat zu mir einen Satz gesagt, werde ich niemals vergessen. Er sucht Leute, die mit dem Fitnessvirus infiziert sind. Und das Ding ist bei mir tatsächlich so hängen geblieben. Ja, und was aus ihm letztendlich geworden ist, beziehungsweise was er auf die Beine gestellt hat, sieht man mit Easy Fitness. Es funktioniert. Definitiv.
Aber mit dem Satz ist alles gesagt, halt, ne? Und auch der Satz, den du eben gesagt hast, Menschen kaufen von Menschen, ist für mich auch in der Mitarbeiterfindung in meinen Augen auch ein Schlüsselmoment. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber genauso wie Menschen von Menschen kaufen, folgen Menschen auch Menschen, ne? Also jeder, der sagt, ich finde keine Mitarbeiter, der sollte mal überdenken, inwieweit er vielleicht ein bisschen mehr von sich persönlich preisgeben will oder wenn er das nicht selber tun will, weil er sagt, ich möchte nicht im Vordergrund stehen, sollte in der Mitarbeiterfindung aber zumindest dann Mitarbeiter, die er schon hat und die er maximal glücklich macht, indem er so gut und pünktlich bezahlt, indem er so gut behandelt, indem er Sachen mit ihnen macht halt, aber die nicht für die Außendarstellung mit einbindet halt. Ne? War jetzt so ein kleiner Exkurs, ist mir gerade eingefallen, aber das hängt in meinen Augen so ein bisschen zusammen. Also das Gleiche, was ich nach außen ausstrahle, um Mitarbeiter zu finden, funktioniert in meinen Augen auch, um Mitglieder zu finden. Oder?
Absolut, definitiv. Siehst du diesen Spaßfaktor als Teil der Positionierung? Weil, ich frage, pass auf, lass mich damit
Ja,
einsteigen gleich.
okay.
Du hast gerade Les Mills erwähnt. Passenderweise. Ich habe auf der Les Mills Homepage, warum das nicht oben steht, werden wir wohl alle nie verstehen, aber wenn du ein bisschen runterscrollst, findest du einen Satz, der da drunter steht. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch steht. Der Screenshot ist, glaube ich, ein halbes Jahr alt. For a fitter planet. Wir befinden uns auf einer Mission, die Welt zu einem fitteren Planeten zu machen. Menschen sollen nicht nur trainieren, wir helfen ihnen, sich in Fitness zu verlieben. Der Screenshot habe ich gemacht, steht original auf der Les Mills Homepage. Und ich sag mal, finde ich eine geile Aussage. Finde ich eine geile Aussage, gerade natürlich klar, das, was wir tun wollen, aber Menschen sollen nicht nur trainieren aus irgendeinem, sag ich mal, rationalen Grund, sondern wir möchten ihnen helfen, dass sie sich darin verlieben. Und das wissen wir alle, das, was wir lieben, das wollen wir immer wieder tun. Kann das oder siehst du das als Teil einer Positionierung an? Oder könnte das ein Teil davon sein?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Grundsätzlich kann das funktionieren. Müssen wir nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Vielleicht können wir die Frage kurz zurückstellen. Mir ist aber gerade, wo du den Satz aufgegriffen hast, aufgefallen. Das ist auch, das habe ich den Leuten von Les Mills auch schon selber gesagt, aber von mir nur eine Randnotiz. Les Mills hat es in meinen Augen nie geschafft, in die Wohnzimmer vorzudringen. Ne? Also das, was ein Zumba
Stimmt,
oder
das ist richtig.
sogar selbst ein Hot Iron, ne? Das haben wir uns auch kritisch hinterfragt. Liegt der Fehler vielleicht gar nicht bei uns, sondern liegt der Fehler vielleicht auch bei Les Mills, die es nie geschafft haben, ihr Marketing so zu betreiben, dass derjenige, der mit Fitness vielleicht noch gar nicht in Berührung war, vor seinem Erstkontakt mit einem Les Mills Partnerstudio was schon mal von Les Mills gehört hat. Und das hat in meinen Augen nie wirklich funktioniert. Ich hatte, vor Corona hatten wir bei jeder zweiten E-Mail mit einer Anfrage zu einem Probetraining, kam man und sagt, ja, ich komme aus Essen, ich bin nach Koblenz gezogen, ich habe da schon mal Body Combat gemacht, ich habe gesehen, ihr habt das auch, super, würde ich gerne bei euch weitermachen. Okay, cool. Aber ist danach so nie wieder vonstatten gegangen halt. Ne? Das war auch mit dem Grund, warum wir dann gesagt haben, okay, wir schmeißen das raus, weil das für Leute kein Qualitätsmerkmal mehr ist offensichtlich. Ne? Früher haben die gesagt, oh, die haben das Wild, super. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ich bezahle 900 € Lizenzgebühr im Monat. Lohnt sich irgendwo, wenn man 150, 200 Leute hat, die das regelmäßig machen. Das ist bei uns einfach nicht mehr
Ja.
der Fall. Und deswegen sage ich, bin ich nicht mehr bereit zu investieren, dieses Geld. Der Grundgedanke von den Kursen und wie das abgehalten wird und dass man die Trainer so intrinsisch motiviert, dass die vor der Kursstunde schon ein bisschen länger da stehen und mit den Leuten ins Gespräch kommen und nach dem Kurs noch da bleiben und sagen, hey, wie war die Stunde? Oder sich Leute rauspickt und sagt, hey, wir müssen mal ein bisschen an deiner Technik feilen. Das ist ja genau die Leidenschaft, die dieser Werbespruch auch ja, implizieren soll. Aber in meinen Augen funktioniert auch der nur noch bedingt, weil in der jetzigen Zeit, wo gefühlt jeder irgendwie immer im Stress ist und keine Zeit hat und viele Leute genau in diese Kurse gehen, weil sie sagen, okay, da ist auf 55 Minuten komprimiert genau mein Workout, haben aus meiner Erfahrung auch in einem familiären Studio die meisten Leute gar keinen Bock mehr, sich davor oder danach irgendwie noch groß zu unterhalten und auszutauschen und sagen, hey, der Kurs war besonders cool und so. Also das hat sich ja auch sehr gewandelt, also zumindest bei uns. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da für alle sprechen kann, aber manche sagen, oh, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt weg oder ich komme gerade von der Arbeit, ich bin auf dem letzten Drücker unterwegs. Diese Fitnessstudio-Kultur, wir trinken danach mal noch einen Shake zusammen oder kommen wir halten mal noch ein Schwätzchen, sehe ich persönlich nur noch, sag ich mal, in Ultra-Hardcore-Studios. Ne? Wir haben ja noch so ein, zwei, so, wo wirklich so die Bodybuilding-Koryphäen noch sind, die dann da Reisbute, Cola Light, Marlboro Light konsumieren. Die bleiben dann noch da und sitzen da und halten Schwätzchen. Ne? Oder wir haben halt nach dem Reha-Sport so ein paar ältere Herrschaften, die dann da noch zusammen ihren Cappuccino trinken. Aber so wie das früher war, als ich Kind war, bin mit meinem Papa ins Studio, da haben da immer 15, 20 Leute vorm Kursraum, nach dem Kursraum da gesessen und noch was zusammen getrunken und noch Mineraltrink oder einen Shake getrunken und so. Dieser Community-Gedanke, das fehlt mir so ein bisschen, ne? Und die Grundintention.
Samstags, in dem Studio, wo ich angefangen habe, da wurde samstags nachmittags, da gab es noch Premiere, da wurde da Bundesliga geguckt und die haben sich einen Weizen gegönnt.
Ja, also tatsächlich haben wir auch noch hier, also das hier Studio, wo ich jetzt hier arbeiten darf, seit 2009 war tatsächlich auch vorher das Studio, wo mein Vater jahrelang trainiert hat, bevor der Kollege sich selber in die Insolvenz manövriert hat. Und ich habe auch noch eine Original-Bierzapfanlage unter meiner Theke. Und als wir eingezogen sind damals, mussten wir erstmal ein paar Plexiglasscheiben ausbauen, weil auch geraucht werden durfte halt, ne, vor dem Thekenbereich halt. Ne? Also
Ja,
so ein
logisch.
Szenario, das ist ja noch gar nicht so lange her, das war 2008, ne? Das ist jetzt so 15 Jahre her, da war das normal, da haben die samstags mittags, da war das eine Kneipe. So, ne? Also auch der Grundgedanke war ja der einer Kneipe, so wir treffen uns und das ist eine soziale Anlaufstelle. Wir trainieren natürlich auch alle zusammen, klar, aber danach bleiben wir einfach da, weil das meinte ich ja eben, ne? Dieser Community Faktor, ne? Und das hat bei Les Mills bei uns zumindest lange Zeit gut funktioniert, aber in der jetzigen Zeit, ich weiß nicht, ob Corona da was zu beigetragen hat. Wie gesagt, wir haben uns auch selbstkritisch reflektiert, ob das vielleicht auch an uns liegt, aber das funktioniert bei uns mit Les Mills als Partner und dafür ist es einfach zu teuer, muss man ganz klar sagen, so nicht mehr. Und um die Frage jetzt nochmal um den Bogen nochmal rund zu machen, jetzt zu deiner Ausgangsfrage, ob Spaß als Faktor in der Positionierung funktioniert. Ich denke schon, es liegt aber dann wahrscheinlich an dem Medium, was man wählt, um das zu transportieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Social Media eine Sache ist, die da ganz gut funktioniert. Ne? Da haben wir auch schon den einen oder anderen Versuch unternommen, halt mit einem Fun-Video was zu machen, zu sagen, hey Leute, wir sind gut drauf, ne? Wir haben eine gute Stimmung, wir sind lustig, sind für jeden Spaß zu haben. Mit einem Printmedium zum Beispiel finde ich das
Nee,
schwierig halt, ne? Aber
kannst du nicht transportieren.
dafür ist ein Reel oder TikTok jetzt wahrscheinlich ideal geeignet, ne? Um das irgendwie den Leuten mitzugeben. Dann, hey, ne, das hier macht Spaß. Training macht
Ja,
Spaß.
ich kenne da so ein TikTok-Reel, was ziemlich steil gegangen ist.
Ja.
okay, du hast gesagt, okay, Les Mills, wir trennen uns jetzt von ein paar Dingen. Wir gehen dieses Thema Positionierung an. Ihr seht euch jetzt oder geht eben diesen Weg hin zu einem Gesundheitsstudio. Das war ja auch so eine Sache, wo was ich während Corona eben sehr stark wahrgenommen habe. Es wurde immer sehr stark geschrien: Wir sind doch Gesundheitsanbieter.
Schreiben kann man das auch schnell. Ne? Ist nur die Frage,
genau.
wo ist dafür der Beweis? Wo legt man die Messlatte an? Und das machen in meinen Augen viele viel zu niedrig. Nur weil da ein Trainer ist, der irgendwie mal eine B-Lizenz gemacht hat, ist man noch lang, also in meiner Meinung nach, ist man dann noch lange kein Gesundheitsstudio. Aber ich habe viele gesehen, die das, glaube ich, so dann propagieren halt. Ne?
Und das ist jetzt eben genau die Frage, wo ich raus will. Was ist denn deiner Meinung nach die Definition, wenn man es so nennen will, oder was macht denn ein wirkliches Gesundheitsstudio aus? Kann man da überhaupt Standards setzen?
Das ist die Frage, die ich gerade sagen wollte. Ne? Also, ob man dann Standards setzen kann und eine allgemeingültige Definition für schaffen kann, weiß ich nicht, maß ich mir ehrlich gesagt auch nicht an, das mal zu definieren. Ich kann nur sagen, was es für mich ist. Und für mich ist das eine Zusammenarbeit mit dem ersten und zweiten Gesundheitsmarkt halt, ne? Dass wir Mediziner haben, mit denen wir zusammenarbeiten, die Patienten oder Reha-Sportlern oder Mitgliedern das verordnen, dass sie zu uns kommen sollen, ne? Dass wir irgendwie ein Proof of Trust auch hier haben, dass wir, also Physiotherapeut hat in den Augen der meisten Menschen ja auch einen höheren Stellenwert als der gemeine Trainer. Ich möchte um Gottes Willen, ne? Ich bin selber nur Fitnessfachwirt. Ne? Natürlich kann man viel auch mit Erfahrung rausholen. Und gerade wenn du selber jahrelang am Eisen bist und dich fortgebildet hast, wirst du wahrscheinlich vieles von dem, was ein junger Physiotherapeut heute mitbringt, schon wissen, einfach aus der Erfahrung, nicht weil du es mal im Unterricht beigebracht bekommen hast. Aber für mich ist ganz klar, die Eintrittskarte muss in 80 bis 90% der Fällen ein Rezept sein. Es muss ein Ärztenetzwerk bestehen. Du musst mit Ärzten auch kommunizieren können. Das kannst du als gemeiner Fitnesstrainer, also ich sage jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung, ne, Fitnessstudio zu haben, war immer toll, auch im Ansehen der Menschen draußen. Aber so meine aktuelle Arbeit zieht in vielen Momenten vor, dass ich mit Orthopäden Mittagessen gehe, weil ich da Netzwerke knüpfe, weil ich denen erkläre, Mensch, für deine A-Patienten habe ich gleich morgen einen Termin für ein 10er KG-Rezept fertig, und der freut sich, dass er weiß, die Leute sind gut aufgehoben. Ich finde es cool, dass ich einen Arzt habe, der mir auch noch Mitte des Quartals ein Rezept so ausstellt, dass das für mich lukrativ ist und dass er seine Privatpatienten mit einem Volle-Hütte-Rezept mit allen Kombinationen, die es gibt, zu mir schickt. Ne, dafür ist das ja gut, und das habe ich als Fitnessstudieinhaber in dem Umfang nicht gehabt. Ne, also das Ansehen in der Medizin von der Physiotherapie mit Fitnessstudio ist viel, viel höher anzusiedeln als ein reines Fitnessstudio. Ist auch eine ganz andere Arbeit, muss man ganz klar sagen. Aber
klar.
Ja.
Ist das für dich, oder wie empfindest du, ist das einfach, oder so mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen? Sind die mittlerweile offen dafür? Für solche Art von Kooperationen? Also ich kann mich selber noch an eine Zeit erinnern, wo ich das auch versucht habe, mit Physiotherapeuten zu kooperieren, aber das ist jetzt wirklich schon ein paar Tage her, das war 2012, 2013 um die Kante, was eigentlich keiner so richtig wollte, und man hat das im Nachhinein dann wieder über eine dritte Person oder um zwei Ecken mitbekommen, dass die gesagt haben, ich hole mir noch keine Konkurrenz ins Haus. Ich will auch nicht, dass der meine Leute final gesund macht, dass die danach nicht wiederkommen, weil dann verdiene ich ja an den nächsten Folgerezepten nichts mehr. Ist das noch so, dass ein Arzt oder vielleicht ein Physiotherapeut, ein Orthopäde oder wie auch immer jetzt wirklich in der heutigen Zeit noch, sagen wir es mal ganz plakativ, Schiss hat, dass irgendwann seine Praxis, dass sein Wartezimmer leer ist? Oder ist der dankbar, dass danach einer kommt und quasi übernimmt und sagt, hey, lass uns den Weg mit den Leuten noch mal zu Ende gehen?
Also im Reha-Sport haben wir schon immer so empfunden, dass der Arzt froh ist, dass er die Leute im Prinzip erstmal los ist. Ne? Für ein unbudgetiertes Rezept sind die Leute in der Regel 18 Monate oder 50 Einheiten ja erstmal weg. Bei vielen hilft das auch schon. Das Physio-Budget ist bei den meisten ja ein bisschen niedriger anzusiedeln. Ich glaube, für einen Orthopäden sind es irgendwie 46 Euro pro Patient pro Quartal. Das wäre eine Einheit Krankengymnastik am Gerät jetzt mal, ne? Das heißt also umgekehrt, es ist nicht für jeden ein Rezept drin. Daher umso wichtiger, dass man mit den Ärzten sich halt gut hält, dass man auch ein Folgerezept nochmal bekommt oder dass man vielleicht auch mal auf dem unbürokratischen Weg ein Rezept auch einfach mal als Praxis zugeschickt bekommt, wenn man vielleicht irgendwie eine Änderung haben will an der Sache. Aus unserer Erfahrung sind die dafür offen. Das kann ich aber nicht pauschal sagen, weil wir natürlich auch sehr viel dafür tun und die Ärzte natürlich auch sehen, dass wir in der Öffentlichkeitswahrnehmung sehr stark unterwegs sind und da viel machen. Das heißt, denen ist der Name unserer Praxis auch schon ein Begriff. Umgekehrt, und das spiele ich den Ball jetzt mehr zu meiner Frau, legen wir natürlich auch höchstes Augenmerk auf die Qualität der Behandlung. Also das ist jetzt nichts zu sagen, wir machen es ein bisschen hier dünn drüber und der Patient steht dann 6 Wochen später wieder beim Arzt und sagt, ja, ich war bei der Physio-Family, die haben mir ein bisschen drüber gestreichelt, aber hat nichts gebracht. Also das Ding steht und fällt natürlich mit der Qualität der Behandlung. Und ich glaube, da brauchen wir uns tatsächlich nicht verstecken. Auch wenn man sich mal einen Blick auf unsere Google-Bewertungen reinzieht, wird man sehen, da stehen wir eigentlich ganz gut da. Und damit steht und fällt das auch. Also wenn der Arzt ein gutes Feedback bekommt, glaube ich, sind die meisten Ärzte dafür schon offen. Ob jemals eine Praxis in unserer Region das in dem Ausmaß getan hat, wie wir das machen, das wage ich zu bezweifeln. Ne, wir binden die halt auch viel mit ein und wir waren auch bei den Sanitätshäusern und wir treten da wirklich jede Tür ein, die es einzutreten gilt, ne, und versuchen unser Netzwerk da maximal auszubauen. Und bei vielen Ärzten ist es mittlerweile schon so, dass die, wenn ich dann Erstkontakt versuche herzustellen, schon von vorher von uns gehört haben, ne, von wem auch immer. Und das ist natürlich das Beste, was dir passieren kann.
Stichwort Branding. Das ist, glaube ich, ja, mit Positionierung eigentlich ein Begriff, der immer mit einhergeht. Du kannst super sein, du kannst das Wissen der Welt haben, du kannst eine saugeile Arbeit machen. Wenn du dir nach außen hin dann in dem Zuge nicht wirklich eine Brand aufbaust, die bekannt ist und letztendlich genau das leistet, was du ja gesagt hast, dass Leute im Vorfeld schon wissen, oh ja, Mensch, darüber habe ich schon mal was gehört oder von dem habe ich schon mal was gelesen, und so weiter. Ging
Da
das
sind wir
mit
jetzt eigentlich,
euch
ja.
so einher oder ist das danach gekommen? Hast du dir da einen Plan gemacht oder ist das einfach so
Es
das
war
der
wie so
Sachen?
ein Perpetuum mobile. Einmal angestoßen, dann hört es nicht mehr auf zu laufen. Tatsächlich, da sind wir ja eigentlich beim Kernthema, über das wir eigentlich eher sprechen im weitesten Sinne, die Positionierung. Ne? Also das ist eigentlich so in meinen Augen, neben dem Ärztenetzwerk knüpfen und Marketing jetzt mal ganz pauschal gesagt, diese Positionierungsarbeit ist eigentlich das, wo ich mein Aufgabenfeld im Moment am meisten sehe. Nämlich Koblenz hat 100.000 Einwohner. Denen klar zu machen, hey, wir sind jetzt nicht mehr nur das Fitnessstudio, was ihr irgendwie schon kanntet. Das Family Fitness, ne, ist irgendwie schon ein Begriff. Ne? Wir sind über 10 Jahre am Markt und gibt nicht viele andere Studios, die schon so lange da sind. Und wir haben auch schon immer viel Sachen gemacht, die andere nicht gemacht haben und hatten schon immer ein gutes Marketing. Aber jetzt den Leuten bewusst zu machen, hey, wir sind eine Physiotherapiepraxis, wir haben über 10 Therapeuten, wir haben im Prinzip, wenn man alles zusammenfasst, 1200 Quadratmeter Behandlungsfläche, wir haben über 30 Kurse Reha-Sport. Das ist das, was ich eigentlich ganz, ganz laut in die Welt, zumindest in die Koblenzer Welt, rausschreien will. Und das dauert einfach seine Zeit. Also wir hatten ein Jahr die Physiotherapie mit Kassenzulassung auf. Da haben wir Mitglieder gehabt, die gesagt haben, ach, ich habe mir noch ein Physiorezept, könnt ihr mir einen empfehlen? Ey, hä? Bist du blind oder was? Ne? Läuft das schon seit einem Jahr hier an der zweiten Anmeldung vorbei, wo ständig was los ist, steht doch ganz groß drauf, Physio Family, was gibt's denn da? Ja, hab ich nicht gewusst, habe ich nicht gewusst. Dann denke ich mir so, wenn die Leute das im Haus schon nicht wissen, ne? Das ist ja auch mit ein Grund, warum wir so viel Gas geben, warum wir Radiowerbung machen im lokalen Radio, warum wir mit dem lokalen TV hier Fernsehsendungen drehen, warum wir eigentlich jedes Momentum nutzen, um irgendwie auch Printmedien mitzubespielen, halt die lokale Zeitung und so, ne? Das ist alles für mich alles Branding. Branding. Und Branding ist nach meiner Definition ein Marathon. Ne? Das ist so in meinen Augen das Hauptlearning, was die meisten Althergebrachten sich auf die Fahne schreiben müssten. Branding ist eine Investition, ohne zu wissen, wann kommt der Return. Ich gebe 1000 Euro für Werbung aus. Vielleicht habe ich da nächsten Monat was davon, vielleicht übernächsten Monat, vielleicht habe ich noch gar nichts davon. Halt, aber das althergebrachte Denken, ey, ich investiere jetzt 1000 Euro in eine Kampagne mit den 20 Frauen, 20 dicke Hausfrauen, mach euch schlank und gebe das da 1000 Euro für eine Anzeige aus. Und dafür kriege ich aber 20 Hausfrauen und die bleiben 6 Wochen. Dann habe ich auf jeden Fall 2000 Euro wieder drin. Und wenn die sich anmelden, habe ich nächstes Jahr 5000 Euro mehr Umsatz. Das ist halt, kann man so nicht mehr denken heute in meinen Augen. Ne? Das funktioniert nicht. Und Branding ist immer eine langfristige Investition.
Das ist genau das, was ich sagen wollte. Das ist jetzt deine Denkweise. Ich sehe es ja, oder wir sehen es ja beide auch, in dieser Studiowelt gibt es dann aber die sagen, nee, jetzt Hunger und jetzt brauche ich die Kampagne. Und für die ist quasi der Nabel der Welt, sind einfach Facebook-Ads. Ja, da wird der alte Online-Marketer, okay, der zieht nichts mehr vom Tisch. Schmeiße ich den raus, besorgt mir den neuen, der kommt dann mit einem 6 Wochen Figurprogramm oder macht was weiß ich nicht, passieren, um da dieses Umdenken zu kriegen.
Du warst ganz kurz abgehakt. Ich habe die, wenn es eine Frage war, habe ich sie nicht genau akustisch
Also,
verstanden. Nochmal.
was muss passieren, damit da die Denkweise sich ändert? Ist das, haben die noch nicht genug
Tja.
Pain?
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich will keinem was Böses, aber ich glaube, dann ist der Schmerz noch nicht groß genug oder man ist nicht weitsichtig genug. Viele andere Erklärungen gibt es nicht. Also wenn ich mir die Fülle derer, die vermeintlich Facebook-Kampagnen verkaufen wollen oder Agenturinhaber sind, ins Impressum geschaut, Gründungsdatum 5. Mai 2023, ne, aber schon tausende Kunden erfolgreich Leads generiert haben, dann scheint der Markt ja noch da zu sein. Also ich käme nicht auf die Idee, mich in dem Markt anzusiedeln, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass ich genug Trottel finde, die darauf noch reinfallen, sage ich jetzt mal, ne, provokant
Klar.
gesagt, für keinem was Böses, aber ich denke tatsächlich, dass so ist, wie du sagst, dass der Schmerz noch nicht groß genug ist, einfach, ne, dass man, vielleicht kommen ja auch mal zwei, drei dabei rum, aber das ist ja nicht der Weisheit letzter Schluss, ne? Also ich kann mir nicht
Nee.
vorstellen, dass ein Großteil der klassischen inhabergeführten Studios schon wieder auf ihrem Vor-Corona Niveau sind. Ne? Der Markt ist viel, viel schleppender, der Markt ist auch viel, viel breiter geworden in den letzten Monaten und Jahren. Ne? Wenn ich sehe, dass ein FitX hier in Koblenz während Corona umgebaut hat, ein altes Autohaus sieht wirklich taco aus. Ne? Da sind mit Sicherheit größere siebenstellige Beträge reingeflossen und die haben das Ding einfach ausgesessen. Könnte ich nicht. Ne? Das,
Nö.
und die wenigsten können das. Ne? Und wenn ich höre, dann, ja gut, die haben, glaube ich, 6.000 Neuanmeldungen seit dem zweiten Lockdown und davon liegen ungefähr 3.000 Karten, die sind noch gar nicht abgeholt, weil die Leute schon seit 1,5 Jahren bezahlen, noch gar nicht da waren, weil 20 Euro hat jeder irgendwie übrig. Hört sich das für mich fabelhaft oder traumhaft an, aber das ist ein Zustand, den inhabergeführtes Studio, glaube ich, nie wieder erreichen wird, ne? Dass man irgendwie so 50% Karteileichen hat, wo die Leute sich heute dreimal überlegen,
Nee.
wo sie ihr Geld rein investieren.
Definitiv, definitiv.
Ja, also ich denke, dafür ist der Markt einfach viel zu groß geworden und er wird noch größer. Das ist eigentlich das, was man sich, ne, also ich bin nicht der Pessimist oder will nicht Panik schüren, aber es ist auch noch nicht zu spät in meinen Augen. Ne? Man kann jetzt noch was machen, aber man muss anfangen zu überlegen, was will man denn machen? Wo will man denn hin? Ne? Das ist einfach auf sich zukommen lassen. Dann ist es zu spät, dann gehört man leider zu dem, ich glaube, hat man eine Statistik gelesen, in Deutschland macht jeden Tag ein Studio zu.
Könnte
Dann
passen.
wird man leider eins von denen irgendwann sein müssen, zwangsläufig, wenn man das weiter irgendwie passiv von der Seitenlinie aus beobachtet.
Absolut, absolut. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, du würdest diesen Prozess nochmal anstoßen oder vielleicht als Tipp für die Zuhörer jetzt, okay, die jetzt verstanden haben, gut, Positionierung ist jetzt anscheinend doch nicht unwichtig, bringt auch Vorteile. Jetzt habe ich Ich bin jetzt das inhabergeführte Studio. Ich habe jetzt vielleicht 5, 10, 15, 20 Jahre meinen alten Stiefel gefahren. Wo zum Geier fange ich jetzt an?
Erstmal mit der Theorie würde ich anfangen, ne? Also wer bin ich jetzt und wer würde ich gerne sein? Wie will ich gerne von außen wahrgenommen werden? Und was ist meine Kernkompetenz? Was kann ich am besten? Ne? Also ich sage immer, in meinen Augen gibt es drei Möglichkeiten. Entweder ich werde ganz klein und ganz speziell, vielleicht reduziere ich meine Räumlichkeiten und sage, ich bin jetzt nur noch ein Pilat. Pilat ist absolute Heilung, ne? Pilat ist Yoga. Ich bin reines Pilates oder Yoga-Studio. Oder ich kloppe mir noch, mache noch ein paar Leasingverträge, kloppe mir ein paar Wände raus, mache Spiegel rein, kloppe eine Musikanlage rein, mache ein bisschen fancy Licht und ein bisschen Deko, dass die Insta-Bilder gut aussehen, mache ein Drehkreuz vorne dran und habe dann 24 Stunden geöffnet. Da werde ich ganz groß und ganz günstig. Ganz klein, ganz teuer, ganz groß oder ganz klein, ganz teuer, ganz speziell, ganz groß, ganz günstig. Und dann ist in meinen Augen der dritte Weg, irgendwie den Gesundheitsmarkt. Und da wären wir bei der Frage, wie definiert man das am Ende des Tages, den Gesundheitsmarkt irgendwie zu beackern, weil das ist noch im Moment zumindest ein Feld, wo man sich, wenn man es richtig macht, konkurrenzlos bewegt. Im Gegenteil, ne? Also es gibt, ich habe die Eckdatenstudie Physiotherapie neulich noch gelesen, also die Anzahl an Fitnessstudios mit Physiotherapie ist wirklich noch super, super gering. Da werden mit Sicherheit über der kurz, über lang, auch ein paar finanzkräftige Big Player in den Markt reinstoßen, wenn die
Absolut.
erkennen, dass man da Geld verdienen kann halt, ne? Aber wie gesagt, in meinen Augen, der Moment jetzt ist entscheidend, dass man jetzt für sich definiert, wo bin ich jetzt und wo wäre ich gern am Markt in 1 oder 2 Jahren. Aber bitte nicht Augen zu halten und sagen, ja, ich warte einfach mal ab, was passiert. Ne? Also da gibt ja eigentlich schon das Wort des Unternehmers oder des Selbstständigen. Ne? Also man hat sich ja mal aus dem Grundgedanken selbstständig gemacht, weil man was erreichen will, weil man was aufbauen will. Das hat man vielleicht jetzt über 10, 15 Jahre gemacht, aber nichts ist so beständig wie der Wandel. Ne? Man muss halt jetzt erkennen,
Richtig.
okay, die Zeiten haben sich geändert. Es läuft vieles, vieles ganz, ganz anders als noch vor 5, muss noch gar nicht mal so weit zurückgehen, vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren. Ne? Natürlich waren das tolle Zeiten und ich sehe mich auch zurück nach 2015, 2016, ne, wo die Welt noch in Ordnung war und musste sich nicht groß verbiegen. Da habe ich auch im Jahr vielleicht 500 € für Werbung ausgegeben. Der Rest war Mundpropaganda. Ne? Bei uns war es cool, die
Ja.
Leute waren nett, hatten nette Mädels an der Theke, so da lief das von alleine halt. Ne? Aber man muss sich halt be bewusst werden, ne, hier TikTok-Sprache, excuse me, wir haben 2023. Ne? Ja, ist
Ja.
halt so. Ne? Die kommt auch nicht mehr zurück, diese Zeit. Ne? Also vielleicht kommen Teile aus der Musik kommen wieder, werden wieder recycelt, so, aber ich glaube,
Klar.
im Fitnessmarkt wird sich nicht wieder zurückentwickeln, sondern eher viel, viel mehr mit riesengroßen Schritten nach vorne. Ne? Wenn du dir anguckst, wie die Großen all schon das Personallose propagieren, und das sind ja in der Regel Visionäre, ne? Die sich vorher lange genug überlegt haben,
Absolut.
wo entwickelt sich der Markt hin, die wahrscheinlich auch ein paar 10, 100.000 € da in Marktanalysen investiert haben, um zu gucken, wie kann ich mein Geld da sinnvoll anlegen. Und ich verstehe das auch, ne? Also natürlich, der Arbeitnehmermarkt hat sich natürlich auch massiv gewandelt, wenn du alles voll automatisieren kannst. Why not? Ne? Da muss man sich halt nur überlegen, wie positioniere ich mich an der Stelle nach außen? Ne? Zu sagen, ich bin ein familiäres Studio, aber ich habe ein Drehkreuz vorne und finde keinen mehr an der Theke und einen Trainer kriege ich nur, wenn ich den per App buche, dann bin ich nach meiner Definition kein familiäres Studio mehr. Ne? Dann bin ich ein
Ja, ach, kein Stück.
Ne, so, ne, das meine ich halt, ne, dass man sich halt für sich einmal vielleicht an einem Flipchart mal skizzieren sollte, was sind denn meine Stärken? Ne, so, wie kann ich diese Stärken nach außen kommunizieren und wie kann ich aus diesen Stärken irgendwie eine Rendite erzielen? Darum geht es ja am Ende des Tages. Ne? Wir machen das ja nicht alle aus Quatsch hier, weil uns langweilig ist. Natürlich haben wir eine Leidenschaft dafür, aber letztendlich muss man mit der Leidenschaft auch Kohle verdienen, weil wir wollen ja alle auch davon
Absolut.
leben. Ne? Und unsere Kinder ernähren, unsere Hunde, unsere Frauen. Ja.
Definitiv. Alleine gemacht. Bist du in irgendeiner Form externe Hilfe?
Jein. Also, Ideen zu allem, was ich oder was wir machen, die stammen von meiner Frau und von mir. Ich sage immer,
Okay.
wir haben das große, große Glück, dass wir uns über die Jahre gerade in den Marketingbereichen so ein geiles Netzwerk aufgebaut haben, dass wir da maximal von partizipieren können. Wobei ich auch immer sagen muss, also wenn du 5 oder 10 Jahre ein Fitnessstudio hast oder 5 oder 10 Jahre eine Physiotherapie, dann hast du auch immer einen dabei, der irgendwie Bewegtbild kann, dann hast du auch immer einen dabei, der Hobbyfotograf ist, dann hast du auch immer einen dabei, der vielleicht eine Connection hat zur Zeitung oder so. Dann, am Ende gilt es eigentlich nur, die irgendwie ein bisschen zu integrieren oder involvieren und dann diese Connections, die dadurch entstehen, auszuspielen halt, ne? Also ich habe einen guten Freund von mir, der macht super geiles Bewegtbild, der macht wirklich nur noch High-End-Sachen oder hier der Kollege, der das eben besprochene Video gemacht hat, ne, der ist hauptberuflich Kameramann, ne, der hat eine Werbeagentur und hat sich dann halt auch aus dem Bewegtbild weiterentwickelt Richtung Marketing. Ich habe einen guter Freund von uns mittlerweile, studiert in München, ist alle paar Wochen hier, super begnadeter Fotograf, der kommt hier hin, ich drücke ihm ein bisschen Geld in die Hand und der rennt mal eine Stunde durchs Studio, macht mir tolle Bilder. Habe ich wieder
Geile
Material
Nummer.
fürs nächste halbe Jahr Material. Und so sammeln wir immer. Und viele von den Sachen halt, wir haben auch schon in der Physiotherapie 2 Lieder gemacht, ne, oder noch ein oder andere Quatschvideo, das entsteht, das sind eigentlich so Bauchgeschichten halt, ne, wo ich sage, ich hätte eigentlich mal Bock, einen Rap zu machen. So, ja, überlege ich ja, dann kommt einen, der semi-professionell rappt und dann fragt, hör mal, hast du nicht Bock, mir einen Rap zu machen? Ja, klar, ne, dann schmeiße ich ein paar Stichwörter hin. So, also da sind ja auch wirklich sehr, sehr kreativ, ne? Aber wie gesagt, das lebt alles davon, dass ich immer Trottel um mich rum habe, die mir die ganze Scheiße auch umsetzen können, ne? Also allein würde ich das nicht hinbekommen. Und wenn man das mal grob zusammenrechnet, was wir alles machen, wären das mit Sicherheit auch Beträge, die ich auch gar nicht stemmen könnte halt, ne? Also allein die Podcast-Nummer, die wir ja produzieren lassen, wir haben 50 Folgen Podcast draußen halt, ne? Das unbezahlbar. Ich sage auch immer, man muss das auch nicht in der Quantität und in der Qualität machen, die wir bespielen. Wichtig ist nur, dass man überhaupt was macht, A, und dass man sich im Vorfeld, da wären wir wieder bei den Flipcharts, sich mal Gedanken macht, wen will ich überhaupt ansprechen? Was ist
Das
meine
ist
Message?
aber das, was ich eigentlich meinte. So dieses finale Ziel, überhaupt dieser Prozess der Entscheidungsfindung.
Dafür muss man sich
Jetzt.
wie gesagt, im Klaren sein, wer bin ich und was ist meine Message und wen will ich ansprechen. Also über die 3 Punkte muss man sich im Klaren sein, dann entscheidet sich in meinen Augen daraus nachher final der Kanal, den ich bespiele halt, ne?
Okay.
Wenn ich Leute 60 plus haben will, dann nehme ich vielleicht bei uns das lokale Radio, dann nehme ich die Tageszeitung, dann nehme ich, wenn ich Mitarbeiter so vielleicht auch mal die Brötchentüte beim Bäcker oder mach mal noch ganz klassisch hier irgendwie Flyer oder machen Promo-Aktion. Das kann auch alles noch funktionieren. Ich bin auch kein Fan davon, der sagt, ja, Online-Media-Marketing oder Social-Media-Marketing ist der heilige Gral. Natürlich funktioniert das gut und die Reichweite ist größer und die Lead-Generierung ist wahrscheinlich auch intensiver. Aber je nachdem, wer ich bin und in welcher Örtlichkeit ich mich befinde, passt vielleicht auch was ganz anderes viel besser, ne? Deswegen sage ich immer, ne, mach so viel wie möglich, authentisch und professionell. Das sind so die Hauptüberschrift, ne? Wir machen ja wirklich viele Sachen, die extrem auffallen, weil ich habe immer da meinen Kumpel im Ohr, der sagt, wer auffallen will, muss auffallen. Und das finde ich
Richtig.
gerade im Recruiting ein ganz entscheidender Faktor, ne? Da haben wir auch unsere ganz eigene Theorie entwickelt über die letzten 2 Jahre, dass wir sagen, also der Fachkräftemangel an sich, den gibt es so nicht. Ne? Der ist auch hier, ist meine These, da lasse ich mich auch gerne auf die Diskussion ein, in 90% der Fälle hausgemacht. Weil man im Prinzip nie gelernt hat, da sind wir wieder beim Thema Positionierung, ne? Auch als Physiotherapiepraxis muss ich mich heutzutage positionieren. Ich kann nicht mehr sagen, ich bin Physiotherapeut, ich habe eine Praxis, komm zu mir, sondern ich muss sagen, was ist denn vielleicht meine Spezialität? Was behandle ich besonders gut? Wofür steht meine Praxis? Sieht die besonders nett aus? Habe ich flexible Arbeitszeiten? Und das muss ich irgendwie nachher in ein Medium packen, was das transportiert. Und da sehe ich immer noch ganz, ganz viele Praxen, die irgendwie so ein abfotografiertes Word-Dokument bei Facebook posten, wo ich immer denke, liebe Leute, ne, ihr könnt das noch 20 Mal posten. Kein junger Mensch dieser Welt wird sich davon inspiriert fühlen, seine aktuelle Arbeit zu kündigen und zu dir zu wechseln. Wenn du nicht mal bereit bist, 2 Minuten Liebe irgendwo rein zu investieren und dir mal Gedanken über dich selber zu machen und Gedanken zu machen, will ich überhaupt ansprechen? Ne? Suche ich vielleicht eine 50-jährige Frau für meine Anmeldung? Oder suche ich ein 20-jähriges Jüngelchen für meinen MTT-Bereich? Oder suche ich einen erfahrenen, gut vorgebildeten Therapeuten Mitte 30? Ne? Das sind ja alles völlig unterschiedliche Typen, die ich auch alle völlig unterschiedlich ansprechen muss und auf einem völlig unterschiedlichen Kanal.
Der Köder muss dem Fisch letztendlich schmecken. Und man darf nicht immer auch automatisch davon ausgehen, was zu machen, was man selber mag, weil das die andere Person letztendlich gar nicht anspricht.
Man muss auch probieren halt mal zwischendurch, ne? Also bei uns ist
Ja,
jetzt auch nicht
natürlich.
bloß, bei uns auch nicht jeder Schuss ein Treffer, ne? Also
Nee.
aber dafür machen wir halt machen wir Streufeuer, ne? Dass irgendwas wird auf jeden Fall treffen, so, ne? Jetzt gerade im Bereich Positionierung, ne? Weil wir einfach so auf alles beschießen, irgendwo wird es mit Sicherheit mal bei irgendjemand hängen bleiben halt, ne? Aber wenn ich wirklich nur ganz gezielt, wenn ich sage, ich würde jetzt gerne einen Mitarbeiter einstellen und mache dafür einen Post in einem Facebook-Forum, ist für den Arsch halt, ne? So, dann das
Definitiv.
Und genau nach dem Credo arbeiten halt ganz viele. Ich poste jetzt mal was auf Facebook, wird sich schon einer melden. So, ne? Wir haben neulich mit jemandem geredet, beziehungsweise meine Frau bei einer Fortbildung. Er sucht seit 6 Jahren, hat eine unbesetzte Stelle. Seit 6 Jahren. So. Also wird nach 6 Wochen würde ich ja schon anfangen, mich mal kritisch zu hinterfragen. Ne? Wie sieht denn meine Homepage aus? Wie ist überhaupt, habe ich schon mal eine Bewertung bekommen? Ne? Da sehe ich Praxen bei Google, die sind irgendwie 20 Jahre am Markt, dann haben die 4 Google-Bewertungen, 3,8 Sterne. So, ne? Und dann wundern die sich, dass der junge Mensch nicht auf die stößt, obwohl die auf ihrer Seite ganz groß stehen haben, oh, wir stellen ein. Ja? Aber wenn ich auf Seite 23 bei Google bin und auch noch scheiß Bewertungen, wird sich für mich keiner interessieren halt. Ne? Und das ist für mich Positionierung am Ende des Tages, dass ich gucke, dass meine Außendarstellung das widerspiegelt, was ich auch an Qualität zu leisten imstande bin und wie ich auch wirklich bin und im Idealfall mich selber oder meine Mitarbeiter so mit da einbinde, dass sowohl potenzielle neue Mitarbeiter als auch potenzielle Kunden, Patienten, Mitglieder wissen, auf was sie sich einlassen und wissen, okay, das ist da cool, das ist den Preis wert, die haben eine Lösung für meine Probleme und da würde ich gerne mitmachen, wie auch immer geartet.
Jetzt hast du das Fazit eigentlich schon genauso
Sorry.
in der Form gesagt. Nee, alles cool. Das wäre jetzt so quasi so zum Abschluss so meine Frage gewesen. Kannst du noch mal so einmal genau das sagen? Aber trifft letztendlich genau das, was du gerade gesagt hast. Also zum einen natürlich erstmal dieses wer bin ich, wer will ich sein, und vor allen Dingen dann authentisch das über ja alle möglichen Kanäle wirklich nach außen zu bringen. Und dann eben genau dieses Gesetz der Anziehung halt eben zu nutzen, weil das, was ich letztendlich dann nach außen bringe, das kommt dann eben auch irgendwann wieder zurück. In diesem Sinne,
Amen, Amen, Amen.
Amen, ganz genau, in diesem Sinne, hat mir richtig gut gefallen. Ich sage auf jeden Fall danke für deine Zeit, dass du dabei warst.
Ich
Und
bedanke mich recht herzlich für die Einladung und hat mir tatsächlich auch großen Spaß gemacht. Das war, ich denke, es wird sich nachher auch gut anhören. Das müssen die Zuschauer dann entscheiden, aber mir hat es große Freude gemacht und können da gerne an der Stelle auch mal weitermachen, ein bisschen tiefer einsteigen. Wir sind da selber so ein paar Gedanken gekommen während dem Reden. Also dieses, wenn man über die alten Zeiten so spricht, dass die alten
vielleicht.
Fitnessstudio-Zeiten, da gibt es auch viele Themen, die man noch aufarbeiten oder beziehungsweise in die Neuzeit transferieren könnte, um da mal zu gucken,
Definitiv.
wie haben sich die Dinge so verändert.
Vielleicht machen wir auch noch mal eine Folge darüber, so damals und heute.
Ja, gerne, gerne.
In diesem Sinne würde ich sagen, erstmal auch an die Zuhörer, danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören, und wir hören uns in der nächsten Folge.